Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Leni, neben mir sitzt Janina.
Hallo.
Und wir haben heute Patricia und Joachim vom Queeren in Rheinland-Pfalz hier. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Bevor wir thematisch einsteigen, geht es wie immer direkt los mit den schnellen Fünf. Und deswegen meine erste Frage, Schengelbrunnen oder Deutsches Eck?
Also für mich Schengelbrunnen ist am nächsten zum Rathaus und von daher das, was ich glaube ich am meisten sehe.
Und da stimme ich total zu, weil das Deutsche Eck ja zumindest was die Bestückung anbelangt, eine nicht nur positive Resonanz hat und Geschichte.
Das stimmt. Dann zweitens, Kaffee, Tee oder Mate?
Bei mir Kaffee.
Definitiv Kaffee, ja.
Und dann die dritte Frage, euer erster CSD. Welches Jahr und in welcher Stadt war der?
1979 in Bremen. Ich habe den ersten CSD in Deutschland mit organisiert.
Wahnsinn. Cool. 2019 in Koblenz.
Okay, das nächste. Was war das letzte Buch oder der letzte Film, der dich bewegt hat?
Bei mir Baldwin, The Fire Next Time. Finde ich ein ganz großartiges Buch, weil es beschreibt, wie die Situation der Schwarzen in den USA eben zum damaligen Zeitpunkt, als er es geschrieben hat, aussah und auch einen guten Blick nach innen tut. Und nach dem Film, hast du auch gefragt?
Ja, nur weil das
ja, okay. Gar nicht so einfach. Zum Beispiel One After Another. Ein ganz neuer Film mit Leonardo DiCaprio, der auch die Oscars gewonnen hat, über einen alternden Revolutionär und seine verschiedenen Aktivitäten. Sehr spannend.
Bei mir Bücher eher nicht. Ich bin ja riesiger Disney-Fan und tatsächlich werden die neuen irgendwie immer besser auch. Deswegen tatsächlich der neue Zoomania 2.
Oh ja.
Der ging mir persönlich auch nochmal ganz unter die Haut, weil der dieses Thema Flucht, Flüchtlinge, Migration, Ausgrenzung, Diversität auf eine sehr schöne und eindrucksvolle, aber auch lustige Art und Weise irgendwie aufgenommen hat. Das fand ich tatsächlich sehr süß.
Den habe ich noch gar nicht gesehen. Dann kommt er jetzt auf meine Liste.
Ja, definitiv.
Und unsere letzte schnelle Frage. Wenn ihr eine Sache in Koblenz oder Rheinland-Pfalz direkt per Zauberstab ändern könntet, was wäre das?
Also ich glaube, Koblenz, relativ einfache Kiste, ein queeres Zentrum.
Ein queeres Zentrum, das von der Stadt unterstützt wird. Und ich würde das gerne größer machen. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es, zumindest in Mainz und in Koblenz, queere Zentren, die der Unterstützung bedürfen. Und neben Koblenz gibt es auch Kaiserslautern. Und auch dort gibt es eine Initiative für ein Zentrum. Und das muss ausgebaut und unterstützt werden.
Alles klar, ich würde sagen, dann steigen wir doch jetzt auch thematisch ein. Wir haben eben schon kurz erwähnt, QueerNet, aber vielleicht geht ihr nochmal drauf ein, was ist das überhaupt, was macht ihr da, welche Grundbotschaften habt ihr, was wollt ihr verändern?
Ja, eine weite große Frage.
Gerne vorne anfangen.
Gerne vorne anfangen, dann fange ich mit der Gründung an. Wir haben letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und wir haben vor 20 Jahren die Idee gehabt, dass verschiedene Initiativen, die es ja auch schon vor 20 Jahren gab, sich auf der Landesebene zusammenfinden. Das gab es zwei, dreimal Versuche, aber die sind gescheitert. Und die sind deswegen gescheitert, weil das sämtliche Initiativen sind, die ja alle ehrenamtlich arbeiten. Und es verlangt von diesen Initiativen, die lokal verortet sind, dass sie zusätzlich Energie geben, dass sie sich auf Landesebene treffen und vernetzen. Und das, was wir damals angeregt haben, war, dass die entsprechende Sozialministerin, deren Namen Malu Dreyer war zum damaligen Zeitpunkt, sie davon zu überzeugen, dass es eine gewisse Summe Geldes gibt, die wir untereinander verteilen. Also die Initiativen, die dort hingehen, von denen wir ja wissen, dass sie Geldmangel haben und dass sie für ihre politische und emanzipative Arbeit Gelder brauchen, dass die eine Unterstützung kriegen. Und dazu war Malu Dreyer bereit. Also wir reden über einen Betrag von 3.000 Euro. Ne? Also wirklich lächerlich. Aber Es sind ja staatliche Gelder, das heißt, selbstverständlich muss alles abgerechnet und, alles nachgewiesen und so. Und wir haben damals gesagt, wir wären bereit, das zu machen. Und sie hat mich persönlich in die Verpflichtung genommen, weil es gab keine Struktur. Also es gab einen losen Zusammenhang, Querschnitt Rheinland-Pfalz, also Leute, die gesagt haben, wir treffen uns überregional. Aber es gab keine Rechtsform. Und dann hat sie gesagt, okay, du haftest mir dafür. Und dann habe ich gesagt, das mache ich. Dann haben wir das auf den Weg gebracht und Stück für Stück. Und dann war natürlich der nächste Schritt 2011, dass wir gemerkt haben, hey, die politische Situation verändert sich und es ist möglich, dass es Rot-Grün gibt. Und das wiederum bedeutete für uns zu sagen, hey, da sind noch viel mehr Sachen möglich, als dass man mal eine Initiative und die andere Initiative unterstützt. Das heißt, wir brauchen eine Rechtsform. Und dann haben wir, und da ist Koblenz ganz wichtig, in Koblenz Querschnitt Rheinland-Pfalz gegründet, im Haus Metternich, als Verein. Und hatten damit eine Rechtsstruktur. Und damit waren wir natürlich einfach auch anders aufgestellt. Das Prinzip aber ist geblieben. Und das ist etwas, was ganz besonders ist. Es gibt an keinem Ort in der Bundesrepublik, dass eine Landesregierung hingeht und sagt, die selbstverwalteten Strukturen wollen wir stärken, wollen wir unterstützen. Wir haben das Vertrauen in sie, dass sie die Kompetenz haben zu wissen, was sind das für Vereine, was sind das für Initiativen, was wollen die machen? Und vor allen Dingen, wenn es verschiedene Initiativen auf der regionalen Ebene gibt, können die sie absprechen? Kann man zum Beispiel die Energien und die Kräfte und die Aktivitäten bündeln? Das alles, dieses Vertrauen wurde uns gegeben und hat bis heute auch Bestand. Und das ist eben etwas ganz Besonderes, dass wir diese Struktur aufgebaut haben und nach wie vor erhalten. Jetzt wird man sich natürlich fragen, ja, wie wird denn solches Geld verteilt? Und da haben wir uns transparente Kriterien gegeben, die zum Beispiel sagen, dass wir eine regionale Ausgewogenheit für Rheinland-Pfalz natürlich herstellen. Das heißt, dass die Regionen nicht unterschiedlich bedacht sind, es sei denn, es gibt ein besonderes Ereignis in einer Region, wo man sagt, dieses Jahr gibt es vielleicht ein bisschen mehr für euch und die anderen stehen zurück und beim nächsten Jahr ist es andersrum. Aber dieses Prinzip, was transparent ist, was einsehbar ist, das hat uns immer wieder als Grundlage gedient für die Verteilung. Und das Besondere daran ist, es geht da nicht nur um das Geld, es ist lächerlich, die Summen, die uns überhaupt zur Verfügung stehen. Entschuldigung, die Summen, die zur Verfügung stehen, sind einfach lächerlich. Aber das Entscheidende ist, dass wir untereinander versprechen, besprechen, uns vernetzen und dann sagen, das und das und das und das die Themen, die wir nach vorne bringen wollen und dafür setzen wir bestimmte Gelder ein. Ich will vielleicht noch einen Gedanken darüber sagen, wie kam es zu diesem Namen? Heute ist der Begriff queer zumindest in bestimmten Kreisen sehr selbstverständlich. Ne? Wird benutzt und wird verstanden als ein Oberbegriff, verschiedene sexuelle und geschlechtliche Identitäten zusammenfasst. Das war zum Zeitpunkt, als Queernet gegründet wurde, überhaupt nicht der Fall. Da war der Begriff queer neu. Wir hatten bis dato von Schwulen geredet, von Lesben geredet, von Transpersonen geredet, aber alles stand da ein bisschen nebeneinander. Und wir waren die Ersten bundesweit, diesen Begriff für ein landesweites Netzwerk eingeführt haben. Wenige Jahre später ist Niedersachsen gefolgt und hat die Strukturen, die es ungefähr ähnlich auch gab in Niedersachsen, umbenannt und gesagt, hey, das ist eigentlich der Begriff, den wir brauchen. Wir müssen zusammenarbeiten. Dafür brauchen wir einen Begriff. Und vor 2-3 Jahren ist NRW gefolgt und hat ein queeres Netzwerk hat die Strukturen, die es gab, zusammengeführt in ein queeres Netzwerk. Also man kann sagen, dass wir in Rheinland-Pfalz da schon, glaube ich, ganz gut unterwegs waren.
Das hört sich sehr spannend an. Und bevor wir noch weiter auf Queernet eingehen, würde ich sagen, Patti ist ja auch da. Und Patti ist auch im Vorstand von Queernet Rheinland-Pfalz, aber vor allem auch Queer-Beauftragte der Stadt Koblenz. Willst du vielleicht deine Aufgaben und deine Rolle und vielleicht auch, wie du die beiden miteinander vereinst, mal grob umreißen?
Also meine Aufgabe hier in der Stadt als Queerbeauftragte ist halt vor allen Dingen, dass ich ja die Schnittstelle bin, das Bindeglied zwischen der Community und der Stadt. Das heißt, Gruppen, aber auch Einzelpersonen können an mich herantreten aus der Community, um zu sagen, hey, ich habe die und die Erfahrung gemacht, kannst du mir da helfen oder kannst du mich weiterleiten an einen Verein, an eine Gruppe, ich brauche das und das. Oder eben auch um Hilfe bitten, wenn irgendwie Diskriminierungserfahrungen gekommen sind. Aber auch andersrum kann eben die Stadt und die Verwaltung an mich herantreten, wenn es irgendwelche queeren Themen gibt und die damit überfordert sind, weil sie sich nicht auskennen. Das basiert alles vor allen Dingen auch darauf, dass ich eben extrem viele Vorstandsämter habe, hier in der Kommune vor allen Dingen, aber eben auch, wie du so schön gesagt hast, ne, bei Queernet im Vorstand bin. Ich bin auch beim Bundesverband Trans im Vorstand. Das ist bei mir deshalb so, oder das verbinde ich, weil Netzwerken, Zusammenhalt, Netzwerk, das ist das A und O für unsere Community. Das ist, denke ich, genau das, mit dem es alles steht und fällt, gerade auch bei der politischen Situation. Und deswegen halte ich es für wahnsinnig wichtig, dass mein Netzwerk eben auch über die Grenzen von Koblenz und auch über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinausgehen und ich einfach wirklich überall dann verbandelt und involviert bin, um dann eben nach Koblenz intern die Informationen noch immer auf dem neuesten Stand zu haben.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch wahnsinnig wichtig ist, dass ihr euer Geld von der Landesebene, dass ihr das quasi bekommt und ihr wisst ja, wer das Geld braucht und wer da vor Ort ist und wer damit wie umgeht und nicht, dass irgendwelche Leute in Mainz, jetzt nichts gegen Mainz, aber die wissen ja gar nicht oft, wie die Situation vor Ort ist und ihr mit euren Strukturen seid ja viel näher dran.
Ich finde wichtig hierbei auch zu sagen, wir bestimmen das nicht. Na, das ist immer so ein bisschen das Irreführende, wenn man einen eingetragenen Verein hat, der das Ganze verwaltet und das Geld vom Land bekommt, dann kommt sehr schnell so dieser Eindruck auf, dass das eine Struktur ist, wo irgendwelche Einzelpersonen sitzen und bestimmen, wer kriegt denn jetzt hier Geld und wer nicht. Aber bei Queernet ist der Name Programm. Das ist ein Netzwerk. Das bedeutet, es ist so, dass wir uns morgen zum Beispiel auch oder wie morgen bei Mitgliederversammlungen treffen. Dort werden die einzelnen Projekte vorgestellt. Und dann wird gemeinsam abgestimmt, welches Projekt wie viel Geld bekommt auf dieser Basis. Und das stimmt nicht wir ab, das stimmt nicht der Vorstand ab, das stimmen die Mitglieder ab, die Teil von Queernet sind, gemeinsam. Das bedeutet, es ist nicht so, dass Einzelpersonen, sondern wirklich das Ziel von Queernet ist, dass die Community gemeinsam abstimmt. Und dementsprechend es eben auch nicht dazu kommt, dass Gruppen, die vielleicht irgendwas machen würden, was nicht so gut ist für die Community oder sogar queerfeindliche Inhalte haben und sich nur als queerfreundlich geben, mit diesen Geldern agieren können, weil wir dann eben, ich sag mal im besten Falle, Gruppen haben, die aus Koblenz kommen und da sitzen am Tisch. Und wenn dann eine Gruppe aus Koblenz neu dazukommt und sagt, wir hätten gerne Geld für die und die Veranstaltung, die Gruppen sagen können, hallo, die sind gar nicht queerfreundlich. Das ist der Hintergrundgedanke von diesem Ganzen.
Das ist vielleicht das eine, die Transparenz und die Tatsache, dass wir wirklich versuchen, auf den Tisch zu legen, was haben die Menschen denn vor, was haben die Initiativen vor, was haben die Gruppen vor. Und das können Initiativen sein, die müssen keine Rechtsform haben, sondern es kann ein Zusammenschluss sein von Menschen, die sagen, hey, wir wollen uns hier aktiv zeigen. Wir haben mit dem ganzen Rechtskram gar nichts zu tun, aber wir sind aktiv. Und unsere einzige Bedingung ist, dass sie mehr als 3 Monate aktiv sind. Also das heißt, dass sie ein bisschen Kontinuität zeigen, denn das Geld, was wir ihnen dann ja zur Verfügung stellen, ist ja Landesgeld. Das heißt, sie müssen das abrechnen und wir müssen natürlich auch jemanden haben, der an der Stelle sagt, hey, komm, das müssen wir jetzt aber auch entsprechend gut dokumentiert haben. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, dass wir alle Initiativen in Rheinland-Pfalz, und da muss ich nicht Mitglied von Queernet sein, sondern alle Initiativen in Rheinland-Pfalz haben die Möglichkeit, sich an uns zu wenden und zu sagen, hey, wir haben das und das vor, wir machen eine Podiumsdiskussion, wollen ein Flugblatt machen, egal was es ist. Und dann werden wir das mit hineinnehmen in die Liste der Dinge, die wir machen wollen. Die Erfahrung ist natürlich in den Jahren, dass es immer viel mehr ist, das, was wir machen wollen, was die Initiativen machen wollen, dass wir Geld zur Verfügung haben, dass wir sind immer am Jonglieren an der Stelle, dass wir trotzdem hinkommen. Aber es ist ganz wichtig zu betonen, nicht Mitgliedschaft entscheidet, sondern es ist ein Netzwerk, das allen zur Verfügung steht. Das heißt auch, die Mitgliederversammlungen sind offen. Natürlich habe ich an der Stelle dann kein Stimmrecht. Ne? Das ist dann der Punkt, wo wir sagen, eine Bindung an Mitgliedschaft hilft natürlich einfach auch, die Strukturen langfristig zu sichern. Manchmal gibt es Leute, die sagen, jo, Mitgliedschaft in einem Verein, das ist ganz teuer und so. Und auch das haben wir natürlich runtergedeckelt. Das ist maximal, wenn wir kleine Vereine oder jetzt Leute, die keine Rechtsform haben, sind das 7 Euro pro Jahr. 7 Euro pro Jahr. Ne? Und die maximale Deckelung sind 100 Euro pro Jahr. Und dazwischen finden wir die entsprechende Sache. Das heißt also, unser Kriterium ist nicht, du hast Geld und deswegen kannst du dabei sein, sondern unser Kriterium ist, alle sollen dabei sein und wir versuchen es so gering wie möglich zu halten. Und es ist eben auch möglich, als Nichtmitglied Anträge zu stellen und zu gucken, wie wir das dann einfach gemeinsam verhandeln.
Genau, also es bedeutet im Endeffekt, als Nichtmitglied kann ich Anträge stellen, kann aber nicht mit abstimmen. Aber es bedeutet im Umkehrschluss auch, es sind 7 Euro im Jahr, die ich aufbringen muss. Also ich weiß jetzt viele ZuhörerInnen, aber deswegen, ich rufe gerade persönlich dazu auf, wenn hier vor allen Dingen in der Umgebung Koblenz Gruppen sind, die sagen, wir können diese 7 Euro im Jahr nicht bezahlen. Ich bezahle die aus meiner privaten Kasse, wirklich. Also daran soll es nicht hängen. Das sind Sachen, die sollen und natürlich nicht ausschlaggebend sein. Und ich weiß oder wir wissen ja auch ganz genau, dass es viele Gruppen und Menschen nicht einfach mal so locker haben. Aber genau deswegen ist dieser Betrag auch so niedrig. Und dieses Geld fließt auch nicht irgendwie in unsere Taschen. Es fließt ja wieder in Queernet und damit wieder in die Verrechnung für die Projekte. Also kommt der Community quasi wieder zugute.
Vielleicht noch einen Gedanken auch dazu gestellt, wenn man auf die Entwicklung guckt. Natürlich war es am Anfang so, dass die Städte im Wesentlichen im Mittelpunkt standen, weil da einfach große Initiativen waren, in Mainz, in Trier, auch in Koblenz, auch in Kaiserslautern hat es Vereine gegeben, die von Anfang an dabei waren. Aber was sich in den letzten 10 Jahren vor allen Dingen gezeigt hat, ist, dass im ländlichen Raum Initiativen entstehen. Dass es Gruppen gibt, die sich einfach treffen in Jugendzentren oder sonstigen Versammlungsheimen und sagen, hey, wir wollen was machen, wir wissen nicht genau wie können wir das machen, habt ihr eine Idee, wir wollen einen Film zeigen, was für einen Film würdet ihr raten? Also diese ganzen Sachen. Alles das, was über Vernetzung hilfreich ist, da haben wir unendlich zugelegt. Und das Besondere dieser Struktur, dass wir das Geld selber verteilen, ist ja, dass wir genau damit auch den ländlichen Raum eine ganz andere Stimme geben können, als wenn, Patricia hat es ausgeführt, ein Ministerium sagt, okay, dahin oder dahin, und das ist Willkür, weil sie das nicht beurteilen können. Und uns ist ja ebenso wichtig, dass die Menschen zusammenkommen und dass wir gemeinsam uns austauschen. Hey, wie geht's euch gerade vor Ort? Was ist eigentlich euer Anliegen? Wo sind eigentlich eure Themen vor Ort? Um das dann wiederum nicht nur in die Politik zurückzuspiegeln oder in die Verwaltung zurückzuspiegeln, sondern natürlich auch in unsere Aktivitäten umzusetzen und zu sagen, Leute, Achtung, gerade das und das steht an, da müssen wir wirklich gemeinsam nach außen treten und entsprechend aktiv werden. Wie tun wir das? Zum Beispiel, indem wir uns überlegen, was könnte denn ein Motto für ein CSD sein? Was könnte denn zum Beispiel im Jahr X, wenn wir die Situation analysiert haben, was wäre denn wichtig, einen Schwerpunkt zu setzen? Worauf wäre wichtig, einen Schwerpunkt zu legen? Und dann einen Vorschlag, bitte gut hören, einen Vorschlag für die regionalen Initiativen zu machen und sagen, hey, guck mal hier, wir haben ein bisschen drüber diskutiert und finden, diese Richtung könnte gut sein. Vielleicht könnt ihr das aufgreifen. Wenn die aber lokale Initiative sagt, sorry, wir haben gerade ein lokales Thema, was total brennt, das sehen wir jetzt gerade nicht so. Auch gut, ne? Es sind Angebote, das ist das Wichtige, was ja bei Vernetzung immer der Fall ist. Du machst Angebote und die Leute haben eine Möglichkeit, sie dann aufzugreifen oder aus anderen Gründen zu sagen, müssen wir vielleicht zurückstellen. Wir haben vorhin ein bisschen gesprochen, was macht Queernet, wo kommt das Queernet her? Und haben vor allen Dingen jetzt den Schwerpunkt ja darauf gelegt zu sagen, es gibt verschiedene Initiativen im Land Rheinland-Pfalz, die wir vernetzen, die wir zusammenführen und die wir mit ein bisschen Geld unterstützen. Parallel dazu, und das ist ein qualitativer Sprung gewesen, als die erste rot-grüne Regierung 2011 kam, haben wir ein Projekt aufgesetzt, das sich nennt Sensibilisierung für Familienvielfalt. Das heißt, wir haben im Land in 4 Regionen KoordinatorInnen gesucht, Menschen gesucht, die im Erwachsenenbildungsbereich sich auskennen, Kompetenzen haben und die an Einrichtungen gehen, die Familien unterstützen, die Jugendliche unterstützen, die alte Menschen unterstützen und dort MultiplikatorInnen kostenfrei fortbilden. Dieses Projekt machen wir seit 2012. Das heißt also 13 Jahre, 14 Jahre. Und wir haben im Laufe der Zeit, tatsächlich ist es uns gelungen, das gesamte Land über diese vier koordinierenden Stellen, und es gibt eine Stelle, die das auf Landesebene nochmal zusammenführt, tatsächlich auch diese Einrichtungen, die Regeleinrichtungen, wie das dann im Fachjargon heißt, zu erfassen und ihnen diese Angebote zu machen. Und diese Angebote werden sehr gut nachgefragt. Und zwar als Innenhausmaßnahme, das heißt, wir gehen in die Einrichtung, weil die Einrichtungen sagen, wir können nicht so viele Menschen wegschicken. Wir müssen gucken, dass wir mit unseren Zeiten hier sind wir knapp. Also, aber ihr könnt zu uns kommen, da und da haben wir unsere Zeiten, da könnt ihr eine Fortbildung machen. Dann bieten wir das landesweit an zu bestimmten Themenfeldern, wo man sich einfach frei bewerben kann. Und wir bieten es auch auf dem Online-Weg an als Webinar. Das heißt, wir haben verschiedene Zugänge, wie wir Menschen, die in Regeleinrichtungen arbeiten, für das Themenfeld queere Menschen sensibilisieren. Das läuft wirklich gut, hat eine gute Rückmeldung. Das machen wir seit 2011.
Ja, da würde ich sogar auch noch ergänzen, dass ich da als Queer-Beauftragte ja zum Beispiel auch schon zusammengearbeitet habe. So, wir hatten es letztes Jahr so, dass das Ordnungsamt hier in Koblenz an mich herangetreten ist, weil die eben gerne sich mit dem Thema Queer befassen wollten im Rahmen der Flüchtlingsdebatte und weil es immer mehr queere Geflüchtete auch gibt. Und wir haben es da, oder ich habe es als Queer-Beauftragte tatsächlich auch mit denen dann ausgehandelt, dass wir zwei Workshops gemacht haben, beide verpflichtend für einen ganzen Tag. Der erste, der sich eben allgemein mit dem Begriff Queer überhaupt mal befasst hat, damit alle überhaupt mal auf derselben Wellenlänge sind, wenn wir über dieses Thema reden. Und der zweite, der dann eben explizit reingegangen ist in diese Thematik. Und bei dem ersten Workshop war es dann zum Beispiel so, dass ich mit der ehemaligen Koordinatorin der Frau Laschet Einig da zusammengearbeitet habe oder zusammen diesen Workshop gegeben habe, aber auch schon sehr viel andere Workshops hier in den Etablissements rund um Koblenz auch als Queer-Beauftragte und Unterstützerin von diesem Projekt gegeben habe, um Kindergärten und diverseste Einrichtungen irgendwie auch zu schulen, wenn es um das Thema Queer geht.
Ihr habt ja jetzt viel von Vernetzung und Unterstützung auch von den Initiativen etc. geredet. Habt ihr denn über die letzten Jahre, die Lage ist ja prekärer geworden, also der Ton draußen in der Gesellschaft ist rauer geworden, Straftaten gegen queere Menschen steigen stetig an, jedes Jahr. Merkt ihr das auch in eurer Arbeit und wie ihr die Initiativen auch unterstützt oder unterstützen müsst?
Mhm. Ja, also wir sind noch nicht so ganz fertig mit dem, was wir alles so machen. Ne? Es ist nicht nur das Projekt Familienvielfalt. Klar. Wir haben auch das Bildungsprojekt Schlau und das Qualitätssiegel Schule der Vielfalt. Wenn man den Bildungsbereich anguckt, wir haben im Gesundheitsbereich Lebensort Vielfalt auch ein Qualitätssiegel, das wir eingeführt haben, zusammen mit dem jeweiligen, mit den jeweiligen Ministerien. Und Patricia hat es schon erwähnt, wir haben seit 2016 in Mainz, in Trier und in Kaiserslautern, ein bisschen auch in Koblenz, Gruppen, die sich um queere Geflüchtete kümmern. Also das heißt, wir haben sozusagen versucht, die gesamte Bandbreite dessen, wo queere Menschen unterwegs sind und wo sie auch professionell betreut werden wollen, die mit abzudecken und da unsere Fortbildungsprogramme zu machen. Du hast angesprochen Hass und Hetze. Hass und Hetze nehmen nachweisbar zu. Es ist unter anderem durch unsere Initiative gelungen, dass die polizeiliche Meldestatistik, die bundesweit aufgestellt ist, dass die auch queerfeindliche Taten explizit erfasst. Das hat sie vorher nicht getan. Es gibt sozusagen einen Oberbegriff, unter dem gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit erfasst wird, auch Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus erfasst werden, aber bis vor nicht zu langer Zeit gab es zum Beispiel keine Möglichkeit, Queerfeindlichkeit zu erfassen. Das konnten wir mit unserer Unterstützung ändern und wir sehen jetzt und haben den Nachweis, dass die Zahlen steigen. Und dennoch muss man einfach sagen, dass auch das zeigen Studien, es werden maximal 10% angezeigt. Das heißt, wir haben eine Dunkelziffer von ungefähr 90%. Das bedeutet, wir müssen uns klar machen, dass neben den Zahlen, die schon angezeigt sind und steigen, eine riesige Zahl derjenigen ist, die immer noch Scheu haben zu sagen, ich zeige das nicht an, was soll das, da ändert sich sowieso nichts. Und da können wir entgegenhalten und können sagen, das stimmt nicht. Es stimmt nicht, es macht einen Unterschied, ob ihr anzeigt. B, was wir ja uns auf den Weg gemacht haben, auch das auf Initiative von Queen Rheinland Rheinland-Pfalz, dass es eine Beauftragte bei der Polizei Rheinland-Pfalz gibt. Eine Beauftragte für lesbische, schwule, Trans-Angelegenheiten, die den Auftrag hat, nicht nur nach innen, innerhalb der Polizei Ansprechperson zu sein, sondern vor allen Dingen für BürgerInnen Ansprechperson zu sein, um damit direkt eine Anzeige bei einer Person aufzugeben, von der ich weiß, ich muss nicht erst erklären, was queer ist oder vielleicht irgendwie komische Sätze hören, sondern einfach klar haben, hey, wir wissen Bescheid, bitteschön, was ist passiert, und die sich entsprechend auch drum kümmern. Das ist ein Riesenfortschritt, dass wir das erreicht haben, aber die Stelle ist nur halb besetzt, also es gibt nur eine halbe Stelle, und wir wissen, dass die Zahlen steigen und die Bedarfe steigen, und es ist absolut nötig, dass diese Stelle auch erweitert und ausgebaut wird. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und es ist auch gelungen, mit anderen Initiativen zusammen, dass es eine Meldestelle gibt, eine Meldestelle für Vorfälle wegen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit außerhalb der Polizei. Es war uns ganz wichtig, dass wir Strukturen haben, die sowohl die Polizei hat, als auch Menschen, die sagen, ich habe aus welchen Gründen auch immer schlechte Erfahrungen, es gibt eine historische Erfahrung, die Polizei ist ja Verfolgungsbehörde im Paragraphen 175 und so weiter gewesen, also kurz und gut, die da einfach Scheu haben und die dann sagen, ich will das zwar anzeigen, aber ich will nicht zur Polizei. Und da haben wir, das ist ein Verdienst des Grünen Ministeriums, also das MFFKI, Ministerium für Frauen, Familie, Gesundheit, Frauen, Familie, Jugend,
Kultur
und Integration, ich danke dir. Das ist ein großer Erfolg, dass dieses Ministerium hingegangen ist und gesagt hat, wir wollen diese Strukturen schaffen. Das ist etwas, was kein anderes, das gibt es in keinem anderen Bundesland. Oder dass das Ministerium einen Plan aufgesetzt hat gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Einen Aktionsplan gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das heißt also, viel breiter das ganze Themenfeld geschaut hat. Nicht nur gesagt hat, wir müssen Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen anschauen. Auch da gibt es einen entsprechenden Aktionsplan mit vielen Maßnahmen, sondern das einfach nochmal breit aufgestellt hat. Da sind in der Vergangenheit sehr, sehr viele wichtige Schritte passiert, die wir natürlich in der aktuellen Situation auf jeden Fall verteidigen wollen.
Ich finde das in dem Kontext auch gerade gemünzt auf eure Frage wahnsinnig wichtig, dass wir diese Projekte haben, weil jetzt rein in meinem Amt als Q-Beauftragter, aber auch in unserer Arbeit als Queernet-Vorstand, man ist viel unterwegs in Verwaltungen und in Ministerien, redet viel mit PolitikerInnen, man ist sehr wenig an den Menschen selber. Das gleicht quasi oder gleichen diese Projekte aus. Denn innerhalb dieser Projekte, die sind direkt am Menschen dran. Das sind die Menschen, die jeden Tag mit Leuten direkt korrespondieren und die eben auch die Entwicklung als erstes mitbekommen. Und da diese Projekte Teil von Queernet sind, können wir dementsprechend auch Rücksprache mit denen halten, was wir natürlich auch immer tun. Wir haben verschiedene Koordinierungsstellen, jetzt zum Beispiel auch die Koordinierung für Schlau Koblenz. Das heißt, ich kann von meinen Teamenden, die an Schulen gehen und dort Workshops zum Thema Vielfalt anbieten, dann die Erfahrungswerte weitergeben an die Landeskoordinierung und somit an Queernet. Und Queernet wiederum kann das Ganze spiegeln an die Verwaltung und an das Ministerium, an die PolitikerInnen, um denen zu sagen, hey, das ist diese Ist-Situation. Und da muss ich sagen, wenn wir direkt an den Menschen arbeiten, dann merken wir es natürlich auch. Wir merken, dass gerade junge Menschen an Schulen, wenn wir dorthin gehen, sehr wenig Berührungspunkte haben mit Queer, teilweise gar nicht richtig wissen, was das ist, geschweige denn jemanden kennen, der queer ist, aber ganz, ganz doll viel Meinung haben, weil eben auf Social Media Meinung gegen Queer gemacht wird. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, deswegen sind solche Projekte auch so unfassbar wichtig, weil sie zum Beispiel so jungen Menschen dann zeigen, hey, wir sind queere Menschen und wir sind ganz normale Leute, genauso wie ihr, mit denselben Interessen und alles normal. Aber auch eben die anderen Projekte, ne, geflüchtete Familien etc. pp. Ne, also die Arbeit am Menschen direkt und gleichzeitig aber immer diese Spiegelung, weil wenn ich jetzt nur als Queerbeauftragter arbeiten würde, nur im Vorstand arbeiten würde, ohne diese Netzwerke, ohne die Verbindung wirklich zur Community, dann könnte ich das gar nicht widerspiegeln. Dann wäre in meiner Welt erstmal alles in Ordnung, ist doch alles gut. Ich verstehe das ja gar nicht, was die eigentlich wollen.
Ich kann das auch nochmal ergänzen, was das Projekt Schlau, also das Bildungsprojekt Schlau anbelangt. Das sind junge Erwachsene in der Regel, die gerade die Schule verlassen haben und die für sich diese Erfahrung gemacht haben, dass Queersein nicht vorkommt. Das heißt, dass sie selbst in ihrer Entwicklung nicht vorkommen. Weder im Unterricht besprochen werden, noch dass sie im sozialen Zusammenhang eine Stütze haben. Und wir beobachten auf der einen Seite, und das ist sehr interessant, wir beobachten auf der einen Seite eine Zunahme von Selbstorganisationen. Es gibt also immer mehr Schulen, wo es Queer-AGs gibt, wo Schülerinnen sich zusammenschließen und sagen, hey, wir wollen uns treffen, einmal die Woche, wann auch immer. Es gibt eine Lehrkraft, die das ein bisschen stützt und dann Themen, die eben sie bewegen, besprechen. Und auf der anderen Seite gibt es wenige, aber laute Stimmen, die sehr queerfeindlich sich äußern. Und die große Frage ist, wie gelingt es, diese Stimmen tatsächlich auch zu isolieren und zu sagen, hey Leute, sorry, wir haben bestimmte Grundwerte, die wir als Bundesrepublik Deutschland aufgrund unserer historischen Erfahrung mit Ausgrenzung uns verabredet haben, wie die Würde des Menschen ist unantastbar zum Beispiel. Und das bedeutet, ich darf niemanden anderen herabwürdigen. Ich gehe von der Gleichwertigkeit der Menschen aus. Und es gibt Leute, die Ungleichwertigkeitsideologien vertreiben. Ne, die wir wissen, dass es offen in Frage gestellt wird, dass alle Menschen gleich sind, sondern dass klar Ideologien verbreitet werden, dem gesagt wird, die einen sind besser und die anderen sind schlechter, die gehören dazu und die gehören nicht dazu. Und gegen diese Ideologien vorzugehen und klar zu machen, das gehört nicht in einen demokratischen Diskurs und es ist Aufgabe von LehrerInnen an der Stelle tatsächlich auch dagegen zu halten. Es gibt Menschen, die sagen, Schule, das muss alles neutral sein. Nein, das ist nicht der Auftrag. Ich zitiere mal das Grundgesetz. Artikel 1 heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und der Satz geht weiter. Sie, die Würde zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Verpflichtung steht da. Da steht nicht, kann ich machen, kann ich lassen. Und staatliche Gewalt, da wir ein staatliches Bildungssystem haben, ist vollkommen klar und die Menschen, die das tun, BeamtInnen sind. Das bedeutet, sie haben eine Verpflichtung, hier dafür einzutreten, dass Gleichwertigkeit die Grundlage ist. Und das aber versuchen bestimmte interessierte Kreise wegzudrücken mit solchen Narrativen wie, ja, Schule muss neutral sein, Verwaltung muss neutral sein. Nein, muss sie nicht. Sie hat einen klaren demokratischen Auftrag. Und dieser demokratische Auftrag, der beruht, wenn man das ein bisschen dramatisch sagen will, der steht auf den Gräbern von 60 Millionen Menschen, 60 Millionen Toten, die es im Zweiten Weltkrieg gegeben hat, weil es eine Ideologie in Deutschland gab, die Ungleichwertigkeit als Staatsdoktrin gesetzt hat. Ja, das heißt, das ist irgendwie nicht Pillepalle, ne, sondern das ist irgendwie eine Realität, die ganz klar und wichtig ist, die es zu verteidigen gilt und an der wir uns tatsächlich auch beteiligen und wo wir dabei sind.
Hat sich denn in den letzten Jahren vielleicht auch gerade wieder mit dem Erstarken der AfD und rechtskonservativer Ideologien auch eure Arbeit nochmal verändert? So zum Beispiel, also es war ja immer schon eure Arbeit, Aufklärung zu betreiben und für Gleichberechtigung zu kämpfen. Aber hat man da vielleicht in den letzten Jahren nochmal so einen Shift gemerkt, wo ihr sagt, wir müssen da jetzt irgendwie anders ansetzen in unserer Arbeit und auch die Initiativen anders unterstützen oder weitreichender unterstützen? Gab es da irgendwie so einen Umbruch quasi nochmal?
Definitiv, ja. Also man darf wirklich nicht vergessen, ich sag mal, die Hauptinformationsquelle der meisten Menschen ist heutzutage Social Media. Und wenn es einen Ort gibt, an dem die AfD wahnsinnig stark ist, dann ist es Social Media. Und das ist quasi das, womit wir uns fast hauptsächlich mittlerweile beschäftigen. Die Fehlinformationen, die Falschinformationen, die auf Social Media kreisen, aus den Köpfen der Menschen wieder rauszubekommen, damit die sehen, wie die Community wirklich ist und nicht, wie sie dargestellt werden soll mit allem Negativen, was dazugehört. Und es ist halt sehr einfach, wenn man einen Menschen hat, das ist auch unabhängig vom Alter, der keine Berührungspunkte hatte, jemals mit Queer, und man sagt dem dann, queere Menschen machen dies, machen jenes. Ne? Stichwort Indoktrinierung. Ihr macht unsere Kinder queer, ihr macht unsere Kinder trans. Dem müssen wir dann tagtäglich gegenüberstehen und sagen, nein, tun wir nicht. Das, überhaupt nicht. Warum sollten wir? Ne? Das ändert, glaube ich, schon einiges. Ne? Also wir hatten vorher auch einen viel Informationsfluss in den Jahren vor Social Media, über Zeitungen, die falsche Behauptungen aufgestellt haben, Kneipentalk. Ne? Aber der Kneipentalk ist nun umgeschwappt in Social Media, und das macht uns natürlich unsere Arbeit dann nochmal expliziter für diese Themen.
Habt ihr das Gefühl, ihr rennt so ein bisschen hinterher? Ich meine, das ist jetzt gar nicht negativ für eure Arbeit, sondern dass einfach ja die schiere Masse, wie du da schon gesagt hast, an zum Beispiel Social-Media-Beiträgen der AfD so überflutend ist, dass ihr quasi nur noch am Hinterherrennen seid und versucht, negative Narrative wieder einzufangen, und geht da vielleicht auch ein bisschen dieses Proaktive verloren?
Wir sind mittlerweile so aufgestellt, dass wir sehr genau hinschauen, wo wir reagieren, wie wir reagieren. Weil wir wissen, dass Social Media auch sehr in Blasen sich bewegt und dass es Menschen gibt, die einfach so in ihren Blasen sind, dass du jedes Argument, was du bringen kannst, einfach nicht gehört wird. Das heißt, deine Zeit ist eigentlich verschwendet, wenn du sagst, okay, ich muss dir nochmal sagen, dies oder das andere. Wir sagen es immer wieder und sagen, was die Fakten sind, aber ob diese Fakten gehört werden und ob sie angenommen werden, liegt ja nicht in unserer Macht. Und was wir gelernt haben, und ich glaube, das haben alle Menschen gelernt, die sich als Demokratinnen verstehen, zu schauen, wo ist die Reichweite, wo lohnt es sich, aktiv zu sein, wo lohnt es sich, entsprechend zu reagieren bzw. zu agieren. Das ist eigentlich das, was wir versuchen, zu agieren, aktiv positive Botschaften zu setzen, dessen, was wir tun, die Fakten zu setzen, dass jede sexuelle und geschlechtliche Identität eine selbstbestimmte sexuelle und geschlechtliche Identität ist. Jede. Und das meint auch heterosexuelle Identität ist selbstverständlich und selbstbestimmt. Das Problem ist, dass heterosexuelle Menschen kein Bewusstsein davon haben, dass sie das so sehen, dass sie es selbstbestimmt immer wieder tun, ganz klar, und ein Recht darauf haben. Und plötzlich, wenn queere Menschen das sagen, dasselbe Recht in Anspruch nehmen, da plötzlich angefangen wird zu diskutieren. Ja, wieso denn und anders und könntest du nicht und hast du nicht gesehen. Das ist der Unterschied. Und was unsere, wenn ich ein bisschen größer bin, sage, was unser Wunsch ist, ist natürlich, dass auch ein Bewusstsein dafür ist, dass Heterosexualität eine sexuelle Identität ist und Cis-Geschlechtlichkeit eine geschlechtliche Identität ist, eine von anderen. Und dieses Bewusstsein zu haben, dass Vielfalt die Grundlage unseres Zusammenlebens als Menschen, aber unserer gesamten Natur ist. Unsere gesamte Natur funktioniert nur über Vielfältigkeit. Und wenn wir das klar haben und sehen, dann merken wir einfach auch, dann kann man diese ganzen anderen Sachen weglassen, im Sinne von, du musst so sein oder anders sein oder so. Wir sagen doch keinem Schmetterling, du sollst keine blauen Tupfen haben. Hallo? Wo kommen wir denn dahin? Sagt niemand. Aber ab dem Moment, bei Transpersonen gibt es Menschen, die meinen, sie müssten sagen, du musst so oder du musst anders sein. Unglaublich, was für eine Übergriffigkeit. Geht gar nicht.
Ich finde in dem Kontext auch wichtig, nochmal zu sagen, dass die Projekte auch sehr positive Ergebnisse dabei erzielen. Also wie Joachim schon gesagt hat, der Mensch, der uns irgendwie abgrundtief hasst in allem, den werde ich nicht bekehren. Na, weil der hasst uns, der hat seine Meinung und der hört mir nicht zu. Aber der Großteil der Menschen ist Gott sei Dank nicht so hasserfüllt. Das sind nur eine wenige Paar. Die meisten sind einfach nicht informiert und bekommen viel falsche Infos. Und das ist auch das Resultat, was wir meistens dann bei unseren Besuchen haben, sei das jetzt mit der Familienvielfalt in Erwachseneneinrichtungen oder auch mit schlauen Schulen, dass da auch viele Menschen sind, die am Ende von diesen Workshops sagen, wow, das hat mir irgendwie gerade die Augen geöffnet und du bist ja ein ganz normaler Mensch. Das ist ja, da ist ja gar nicht, das stimmt ja alles gar nicht. Und die das dann auch alles viel eher nachvollziehen können. Und das heißt, da ist ja schon eine sehr starke Wirkung auch durch diese Projekte auf die Menschen, die einfach nur fehlinformiert sind.
Du hast über Hass und Hetze gesprochen und uns gefragt, was wir an der Stelle, wie wir da reagieren oder was wir wahrnehmen. Was wir auch wahrnehmen ist, das geht natürlich, hat Einfluss auf die Community selbst, auf die Reaktionen einzelner Beteiligter innerhalb der Community. Und wir beobachten, dass es nicht so leicht ist, zusammenzustehen und zu sagen, hey, wir treten gemeinsam dafür ein. Wir wissen aber aus der historischen Perspektive heraus, dass nur wenn wir gemeinsam uns für gleiche Rechte, für Gleichwertigkeit einsetzen, nur wenn wir das gemeinsam tun, dann haben wir Erfolg. Ab dem Moment, wo auch innerhalb queerer Strukturen es Menschen gibt, die sagen, ach, machen wir lieber so, machen wir lieber anders, ich will mein eigenes Zeug machen. Ab dem Moment werden wir auch von außen zusätzlich gespalten, indem wir gegeneinander ausgespielt werden. Und wenn es darum geht, dass Menschen meinen, sie müssten Doppelstrukturen aufbauen oder Parallelstrukturen aufbauen, dann wissen wir, dass wenn ich den großen Vektor nehme, was kann ich als Ziel erreichen, dann wird das schaden. Das ist ganz klar. Spaltung schadet immer. Und von daher gesehen ist gleichzeitig unser Bemühen, immer wieder auf jede Initiative und jede Frage einzugehen und versuchen, tatsächlich auch Community zusammenzuführen und in den Austausch zu bringen. Und da gibt es eine Menge zu diskutieren, das ist doch ganz klar. Ich will ein Beispiel nennen. Innerhalb der queeren Community gibt es eine Ungleichgewichtigkeit, was Sichtbarkeit anbelangt. Zum Beispiel sind lesbische Frauen weniger sichtbar als schwule Männer. Und wir haben vor ungefähr 7, 8 Jahren gesagt, das kann nicht so sein. Wir müssen, wenn wir eine Community sind, auch diese Unterschiedlichkeit sehen und müssen gucken, dass wir gegensteuern. Und wir haben als Queer in Rheinland-Pfalz uns entschieden zu sagen, wir machen ein eigenes Projekt, ein eigenes Netzwerk lesbischer Frauen, lesbischer Sichtbarkeit. Also das heißt, wir haben die Bi-Frauen, bisexuellen Frauen auch mit hineingenommen. Das haben wir bewusst getan, weil wir sehen, dass diese Ungleichgewichtigkeit natürlich auch etwas ist, an denen wir uns, das ist unsere Aufgabe, an der Stelle Gleichwertigkeit herzustellen, auch innerhalb der Community. Und so ist es auch mit der Trans-Community. Auch die Trans-Community ist unendlich vielfältig. Und wir haben bei Queer Net Rheinland-Pfalz verschiedene Transgruppen, die wir auch zusammenführen, wo wir auch sagen, hey, wir wollen darauf achten, dass innerhalb von Queer Net genau auch die Trans-Sichtbarkeit da ist. Das sind Sachen, die aber nur entstehen, weil wir gemeinsam im Gespräch sind, weil Menschen da sitzen und sagen, hör mal zu, an der Stelle, ich glaube, wir müssen gucken, dass wir das anders machen, wir müssen anders nach außen gehen, wir müssen vielleicht eine entsprechende Kampagne machen, wo wir uns gerade auch, also transweibliche Personen, stehen im besonderen Fokus des Angriffs und dass wir uns klar dahinter stellen und ganz klar sagen, egal wer wie du bist, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Du hast das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Du hast das Recht auf du hast dein Recht darauf, so zu sein, wie du bist. Punkt. Und das gemeinsam zu organisieren und auch diese Unterschiedlichkeiten dann entsprechend auszugleichen, beziehungsweise auch einen entsprechenden Fokus zu setzen. Und das tun wir.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade nach den Ergebnissen der letzten Landtagswahl, die jetzt eine Woche her ist und wir uns noch nicht vorstellen wollen, wie es mit dem MFFKI weitergeht, nach der, ich gehe mal davon aus, einigermaßen guten Zusammenarbeit mit Katharina Binz, unserer Familienministerin, ist es total wichtig, dass man sich zusammenschließt und nicht jetzt plötzlich anfängt, dass jeder sein eigenes Ding macht, weil wir sehen, das führt uns nicht weiter und wir müssen immer weiter zusammenhalten, gerade in so politisch schwierigen Zeiten, wie wir sie gerade sehen.
Und ich glaube, das ist darüber hinaus auch wichtig. Jetzt rede nicht nur über queere Community. Alle Menschen, die ein Interesse an der Entwicklung der Demokratie haben, die ein Interesse daran haben, dass in diesem Land demokratische und damit gleichwertige Verhältnisse herrschen müssen sich zusammenschließen.
Vielleicht auch gerade, was Leni ja auch gesagt hat mit der Landtagswahl, die jetzt war, das wird ja auch nochmal eventuell ein Umbruch sein. Es ist auf jeden Fall ein Umbruch für Rheinland-Pfalz generell. Was wünscht ihr euch denn für die zukünftige Zusammenarbeit oder auch generell für eure Arbeit jetzt mal, ich sag mal jetzt wirklich auf die nächsten 5 Jahre blicken, ne? Dass wir so ein bisschen Zeitrahmen uns setzen. Was habt ihr da für Bedarfe oder was erhofft ihr euch von der Zusammenarbeit von der zukünftigen Regierung?
Also im Moment bin ich eher in so einer abwartenden Haltung, weil ich noch gar nicht so richtig einschätzen kann, was kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dinge kommen und dass auch nicht nur Gutes dabei sein wird. Ich versuche gleichzeitig, mir selber nicht den Mut zu nehmen, dass wir weiter aufstehen und laut sein müssen. Joachim hat das letztens in einem Gespräch zu mir gesagt, wir konnten uns die letzten Jahre sehr viel auch ein bisschen zurücklehnen und zugucken, weil wir mit den Grünen in der Landesregierung eine Fraktion hatten, die viele Interessen für die Community selbstständig auf den Weg gebracht haben und wir nur beisteuern mussten. In dieser Position sind wir nicht mehr. Und gleichzeitig beobachte ich jetzt zum Beispiel, wir sehen bei Demokratie leben auf Bundesebene gerade die ganzen Veränderungen. Wir sehen ganz viele, auch der Bundesverband Trans, in dem ich im Vorstand bin, die gerade buchstäblich ums Überleben kämpfen, weil ihnen wahrscheinlich nicht mehr, gar nicht mehr oder wie viel, viel weniger Gelder zur Verfügung stehen werden. Das heißt, diese ganzen Strukturen, die wir in den ganzen Jahren jetzt aufgebaut haben, die drohen gerade auch ein bisschen wieder zerstört zu werden. Und das bedeutet umso mehr, dass wir gerade einfach noch lauter sein müssen und dass wir eben uns jetzt nicht mehr so viel zurücklehnen können, weil die einzige Partei, die sich wirklich so richtig, richtig aktiv dafür eingesetzt hat, die sogar im Parteiprogramm jetzt oder im Wahlkampfprogramm das Thema Queer wirklich explizit mit wirklich ganz genauen, klaren Punkten und Forderungen drin hatte, ist jetzt eine Opposition. Und das bedeutet für uns, wir müssen wieder ein bisschen mehr kämpfen. Ich möchte vielleicht an der Stelle auch an die ganzen Menschen in der Community selber auch appellieren und vielleicht ein paar Tipps auf den Weg geben. Ich versuche momentan tatsächlich meinen Social Media Input zu reglementieren. Ich versuche mir nur eine gewisse Zeit über Social Media anzutun, was nicht so einfach ist, weil ich für einen Abgeordneten arbeite und in der Politik einfach auch ehrenamtlich extrem viel arbeite. Das heißt, ich muss mich mit diesen Themen ja auch beschäftigen. Aber ich merke selber, dass es mir psychisch nicht gut tut, wenn ich das sehe. Weil ich, egal welchen Kanal, ob das Instagram, ob das TikTok ist, sobald ich das anmache, vergehen nicht mal 5 Minuten, in denen mir irgendeine Nachricht reingespült wird von Rechten, die irgendwelche Narrative veräußern, von irgendwas, was drüben in Amerika schon wieder an Gesetzen durchgedrückt wurde gegen queere Menschen oder was ich jetzt auch leider Gottes immer öfter beobachte, eben auch queere Menschen, die gegen queere Menschen schießen. Viel denke ich auch aus Angst heraus, aus dem Gefühl von, wenn ich jetzt gegen die anderen schieße, dann passiert mir vielleicht nichts. Aber auch immer wieder höre von eben Strukturen etc. Und ich denke, es ist wichtig, sich selber ein bisschen zu reglementieren, zu versuchen, nicht zu viel von diesem Negativen die ganze Zeit aufzunehmen, zu versuchen, sich mehr auch mit den positiven Sachen um sich herum zu befassen, auch wenn das manchmal nicht so einfach ist. Und gleichzeitig sich mehr zu fokussieren gerade, und ich glaube, das ist gerade das Allerwichtigste, auf Gemeinschaftlichkeit, auf Netzwerk, auf Zusammenhalt. Das ist das, worauf wir uns jetzt gerade in der Community, in den Vereinen, in den Gruppen, aber auch als Einzelpersonen einfach so unfassbar fokussieren müssen, dass wir jetzt zusammenhalten, weil es sowieso schon eine schwierige Situation ist, die auf uns zukommt. Und wenn wir uns jetzt noch gegenseitig an die Gurgel gehen, dann haben wir verloren.
Ich würde noch ergänzen wollen, dass ein Blick in die Geschichte hilft. Wenn man sich die Situation der 1960er und 70er Jahre anschaut, dann gab es eine queere Unsichtbarkeit. Das heißt also, queere Menschen haben gesagt, nur wenn wir rausgehen, nur wenn wir sichtbar sind, dann können wir auch unsere Forderungen und ein selbstbestimmtes Leben überhaupt in Angriff nehmen, also zeigen, hallo, hier sind wir da, hier wollen wir genauso selbstverständlich wie jeder und jeder andere auch leben. Und daran wieder anzuknüpfen, zu wissen, dass es unsere eigene Stärke ist, die es erreicht hat, dass wir zum Beispiel Ehe für alle haben. Dass wir zum Beispiel das gleiche Recht haben, wie es heterosexuelle Menschen haben, dass sie nämlich heiraten können. Und weitere Geschichten. Das heißt also, den Weg der Gleichberechtigung, der ist uns nicht zugefallen, sondern den haben wir erkämpft. Und diesen Gedanken mitzunehmen, immer wieder mitzunehmen, durch Gemeinschaft, durch untereinander austauschen und klar sich absprechen, aber dann auch gemeinsam dafür einstehen, das und das sind unsere Forderungen, in diese und diese Richtung wollen wir weitergehen. Das ist eine der Erfahrungen, glaube ich, die helfen. Und was wir auch als QueerNet angefangen haben, waren auch da wieder das erste Bundesland, das es gemacht hat, die queere Regionalgeschichte aufzuarbeiten, die Geschichte queerer Menschen in Rheinland-Pfalz aufzuarbeiten. QueerNet Rheinland-Pfalz hat das 2012 angeregt und das ist dann im Laufe der nächsten Jahre weiter ausgeführt worden. All diese ganzen Sachen helfen, diese Informationen helfen, um eine Klarheit zu haben, was mache ich denn in der aktuellen Situation, wo die Türen, die sehr weit auf waren in dem Ministerium, das da zuständig war, wo diese Türen erstmal so nicht existieren. Aber etwas ist absolut gleich geblieben, egal ob es dieses oder das andere Ministerium ist. Und das sind unsere Forderungen. Unsere Forderungen heißen, wir brauchen einen Landesaktionsplan Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen. Der muss weitergeführt werden und ausgebaut werden. Wir brauchen eine Ansprechperson, so wie wir das in dem Ministerium hatten. Einen Beauftragten, eine beauftragte Person. Wir brauchen die Unterstützung der Selbstverwaltungsstrukturen. Wir haben das am Beispiel der Zentren gezeigt, aber es gibt noch viel mehr. Auch QueerNet Rheinland-Pfalz, ein landesweites Netzwerk, braucht Unterstützung. Das ist Basis dafür, dass wir gemeinsam vorangehen können, dass wir gemeinsam arbeiten können. Wir brauchen zum Beispiel, dass die Landesverfassung in Artikel 1, wo es heißt, die freie Entfaltung der Persönlichkeit kann nur im Rahmen der Schranken, die das Sittengesetz gibt, dieser Zusatz muss fallen. Warum? Weil der Paragraph 175, der einvernehmliche sexuelle Handlung unter Erwachsenen bestraft hat, unter anderem in der Nachkriegszeit damit begründet wurde, dass das Sittengesetz, das durch die beiden christlichen Kirchen definiert wird, dass dieses Sittengesetz die Grundlage dafür ist. Das ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1957. Das heißt also, wir reden nicht darüber, da steht jetzt irgendwas, ach, kümmert sich sowieso niemand dran. Nein, wir erleben um uns herum, wie bestimmte rechtliche Dinge, die fixiert sind, wie die benutzt werden. Trump macht das, Putin macht das, Orban macht das, wer auch immer das ist. Das heißt, wir müssen einfach gucken, dass Strukturen sich weiter gut umbauen lassen, dahingehend, dass ein freies und selbstbestimmtes Leben von queeren Menschen und damit eigentlich allen Menschen möglich ist. Und jetzt habe ich nur 3-4 Sachen genannt, die uns wichtig sind. Ich will unbedingt noch das Bildungsprojekt Schlau dazu nehmen, beziehungsweise die gesamte Unterstützung der Bildungsarbeit. Enorm wichtig. Und was wir sehen ist, wenn wir gucken, wie arbeiten Autoritäre, dann sehen wir, dass sie vor allen Dingen an 2 Punkten arbeiten. Der eine Punkt ist Sichtbarkeit. Sie wollen queere Menschen unsichtbar machen. Es gibt für mich einen Zusammenhang zwischen dem Überfall von Putin auf die Krim 2014 und im selben Jahr wurde in der russischen Duma, also im Parlament, beschlossen, dass queere Menschen nicht mehr sichtbar sein dürfen. Dass sie in der Öffentlichkeit sich nicht zeigen dürfen. Dass sie in Schulen nicht mehr informiert werden dürfen. Dass diese Linie haben alle autoritären Regierungen in Europa oder dann in den USA konsequent weiterverfolgt. Warum tun sie das? Weil sie es hassen, dass es andere Menschen als heterosexuelle und cisgeschlechtliche Menschen gibt, die in der Öffentlichkeit dasselbe Recht haben wie eben heterosexuelle und cisgeschlechtliche Menschen. Und da gibt es Zusammenhänge und darauf wachsam zu sein, deswegen müssen wir darauf bestehen, dass zum Beispiel diese hervorragende Arbeit, die das Bildungsprojekt Schlau macht oder die Schule der Vielfalt macht, dass das einfach weitergeht und unterstützt wird.
Habt ihr denn vielleicht einen Appell an die Hörerinnen und Hörer für Koblenz oder auch für ganz Rheinland-Pfalz, wie sie auch als Ally, also vielleicht auch als Nicht-Mitglied der Community, euch und QueerNet und die Community unterstützen können?
Gleich zwei Appelle.
Gerne.
Einmal engagiert euch, wenn ihr es noch nicht tut. Das gilt sowohl für queere Menschen als auch für Allies. Die meisten Vereine, zum Beispiel auch Queer Mittelrhein, aber auch ganz, ganz viele andere, sind nicht gemünzt auf queere Personen. Also da dürfen nicht nur queere Personen Mitglied werden, es dürfen auch Allies Mitglied werden. Das ist sogar ausdrücklich gewünscht, weil es wichtig ist, dass wir auch UnterstützerInnen haben, die nicht aus unserer eigenen Community sind, die FürsprecherInnen sind außerhalb der Community. Weil denen gegebenenfalls auch mehr zugehört wird als betroffenen Personen. Der andere Appell ist ganz klar Zusammenhalt. Nicht versuchen, irgendwie immer alles auf eigene Faust, Kopf durch die Wand und mit Kollateralschäden, sage ich mal gelinde gesagt, andere irgendwie auszustechen, sondern zu versuchen, wie können wir in der Community ein Wir erschaffen, in dem wir groß sind, laut sind und dementsprechend auch sehr viel mehr agieren können.
Die Forderungen von queeren Menschen sind nicht alleine Forderungen für queere Menschen. Ne? Es gibt diesen wunderbaren Spruch, queer rights are human rights. Und der besagt, dass die Rechte nach Gleichwertigkeit, die Rechte nach gleichen Rechten, dass das Forderungen sind, die jeder und jede hat. Und manche der Gesellschaft haben sie und andere haben sie nicht. Aber wenn ein Teil der Gesellschaft sie nicht hat, dann stimmt im Gesamtsystem etwas nicht. Und deswegen appellieren wir daran und fordern auf und rufen auf, sich nicht nur an den öffentlichkeitswirksamen Aktionen, die wir machen, zu beteiligen, an Eiderhobita oder am CSD dabei zu sein, mitzulaufen, ein Transparent zu malen, klar zu sagen, wofür man steht, sondern wir versuchen auch, wenn es darum geht, ich rede jetzt von den Zentren, die es in Trier und in Mainz gibt, die schon aktiv sind, dort diese Zentren so zu gestalten, dass jeder und jede Zutritt hat, dass jeder und jede sagt, hey, das ist ein Ort für mich. Und das kann ich für Mainz einfach sagen. Wir haben bewusst damals, als wir dieses Zentrum gegründet haben, einen Ort gesucht, der transparent ist, der ein großes Schaufenster hat, wo man einfach reingucken kann, wo man hingehen kann, wo man sich hinsetzen kann, sein Getränk nehmen, mit den Leuten quatschen, Spiele machen oder. Das ist für alle Menschen gedacht. Das ist wichtig, dass dieser Grundgedanke klar ist. Wir machen keine Sondergeschichten, sondern wir fordern etwas, was für alle gelten muss.
Und auch wenn ich das ein sehr schönes Schlusswort fand, möchte ich doch noch euch einladen, eure Erreichbarkeit. Also wie kommt man zu euch? Wie kann man euch im Zweifel auch Geld spenden, eine E-Mail schreiben über Instagram, über weiß ich nicht wie. Eure Kontaktdaten könnt ihr jetzt hier nochmal preisgeben und dann...
Okay, dann fangen wir mal elektronisch an. Es gibt eine Website, die heißt www.queernet, also QUERNET-RLP.de. Und da sind eigentlich alle Kontaktdaten drauf. Da erreicht man auch die Projekte. Wir hatten ja vorgestellt das Projekt Familienvielfalt, weil vielleicht ist jemand, der zuhört, in einer Bildungseinrichtung oder in einer Erwachseneneinrichtung und sucht, Mensch, da könnte ich doch mal Kontakt aufnehmen. Das steht alles auf unserer Website. Dasselbe Thema Schlau. Auch wie erreiche ich das Schlau, das alles ist auf unserer Website zu finden. Auch das Thema queere Geflüchtete ist dort zu finden. Also mit anderen Worten, besucht unsere Website, ihr findet alle Kontaktdaten und dann könnt ihr euch melden. Und wir hoffen, dass ihr es tut.
Genau, also ihr findet dort alle Kontaktdaten, ihr findet dort auch die Kontaktdaten von den Vereinen, die auch hier auf Koblenzer Ebene, weil es sind wirklich alle Vereine dort auf der Seite mit Website, mit Kontaktdaten etc. vernetzt, das ist gar kein Thema. Und wenn ihr jetzt nochmal explizit was an die Queerbeauftragte habt, die hat natürlich auch eine eigene E-Mail-Adresse, das ist queer@stadt-koblenz.de. Auch dort könnt ihr mich dann direkt erreichen, wenn es Fragen an die Queerbeauftragte gibt.
Wir packen natürlich beides auch nochmal in die Shownotes, damit man es auch nochmal vor Augen hat und direkt
draufklicken kann.
Genau, draufklicken kann. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr hier wart und so informativ nochmal über das Thema berichtet habt und QueerNet vorgestellt habt. Vielen Dank dafür.
Danke, dass vielen Dank für die Einladung. Toll.
Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao. Thank you.